ARD Sounds.
Ich war so stolz auf ihn. Das sagte Fabians Mutter vor Gericht, als sie über ihren getöteten Sohn sprach. Hier ist MV im Fokus Spezial, Fall Fabian, der Prozess. Mein Name ist Annette Ewen. Wir sind ja für euch an jedem Verhandlungstag im Rostocker Landgericht und berichten darüber, welche Fragen um den Tod des 8-jährigen Jungen aus Güstrow geklärt werden können und auch welche neuen es gibt. Einer 30-Jährigen wird ja vorgeworfen, Fabian umgebracht zu haben. Bei MV im Fokus dreht es sich ja immer um wichtige Themen aus allen Regionen aus Mecklenburg-Vorpommern. Und das Schicksal von Fabian, das hat ja nicht nur die Menschen hier bei uns im Land beschäftigt, sondern wirklich auch in ganz Deutschland. Und darum gibt's hier extra Folgen, solange der Prozess läuft. Heute an Tag 3 des Prozesses stand nochmal Fabians Vater vor Gericht. Am vergangenen Verhandlungstag, am Tag 2, war ja seine Zeugenbefragung nicht beendet worden und die ist also heute fortgeführt worden. Übrigens, wenn ihr wissen wollt, was Fabians Vater bisher gesagt hat oder auch was seine Mutter vor Gericht beschrieben hat, dann hört euch doch nochmal am besten die Folge von Tag 2 an. Die findet ihr in der kostenlosen App von ARD Sounds. Andreas Frost und Dennis Mollenhauer aus dem Ostseestudio in Rostock, die waren auch heute wieder bei Gericht dabei. Ich grüße euch.
Hallo.
Hallo.
Letztes Mal meinte der Richter ja zu Fabians Vater, bringen Sie Zeit mit, bezogen auf den Tag heute. Erzählt mal, wie lang lief die Vernehmung von Fabians Vater Teil 2?
Ja, es ging heute ungefähr 8 Stunden und wir haben uns das ja auch nicht alleine angehört. Es waren wieder über 80 Zuschauer im Saal, Zuschauerinnen vor allen Dingen. Und ich habe da allen Respekt vor den Leuten, die sich da so lange hinsetzen, um zu sehen, wie in Deutschland nach Recht und Gerechtigkeit gesucht wird. Aber das war ja jetzt nicht das Wichtigste am Prozesstag, sondern das Wichtigste war ja wohl eine Aussage vom Vater, der da saß.
Genau.
Zuschauer im Rücken.
Der hat ja heute tatsächlich gesagt, ich finde, das klang beim letzten Mal schon so ein bisschen durch, aber er hat heute wirklich gesagt, er hält Gina H. für unschuldig. Er möchte, dass ihm Beweise vorgelegt werden und so lange hält er daran auch fest. Darüber hinaus hat er dann auch noch auf die Frage des Richters nach dem aktuellen Beziehungsstatus von den beiden gesagt, dass sie wieder ein Paar sind.
Ja, er hat sie wohl 2-mal im Monat in der Untersuchungshaft besucht. Da hat sich wohl einiges ergeben an Gesprächen über das, was gewesen ist. Aber er will Beweise sehen. Hat er denn keine gesehen oder reicht ihm das nicht aus?
Ja, es wurde ja heute einiges gezeigt. Also da wurden einige Details aus den Ermittlungsakten bekannt, die sich dann auch Fabians Vater ja angesehen hat. Angefangen zum Beispiel mit den Handydaten von Fabian.
Ja, aus den Handydaten haben die Ermittler herausgefunden, dass Fabian, der ja alleine zu Hause war, er hatte sich krank gemeldet, die Mutter war bei der Arbeit an dem Freitag, dass sein Handy sich das letzte Mal um 10.50 Uhr eingeschaltet hat. Das speichert so ein Handy. Und sie gehen davon aus, dass das die Zeit ist, an der Fabian mutmaßlich aus der Wohnung gegangen ist.
Ausgeschaltet hat.
Ja, vielleicht ist es auch selbst von alleine ausgegangen, das weiß ich nicht. Das machen einige Handys ja, die Displays werden dann schwarz. Aber da hat er offenbar das letzte Mal das Handy benutzt und dann hat er es jetzt da auch liegen lassen. Und dann vermuten die Ermittler, das ist genau der Zeitpunkt, an dem er die Wohnung verlassen hat.
Oder rausgelockt wurde, wie es dann in der Anklage heißt. Ja. Das gilt es ja noch herauszufinden.
Und dann fand ich spannend, was denn dazu passt. Es gibt Bilder von einer Überwachungskamera draußen auf derselben Straße.
Das war von so einem Elektroladen, die halt eben auf die Straße gefilmt hat, wo die vorbeifahrenden Autos erkenntlich sind. Und das Auto von Gina H., das ist ja so ein orange-goldener Pickup, der ist schon relativ markant. Und genau dieses Auto sieht man dort eben 2-mal vorbeifahren. Einmal eben vor diesem Zeitpunkt, vor 10.50 Uhr hin und dann danach wieder zurück. Also das würde zeitlich schon passen.
Ja, und das soll relativ in der Nähe gewesen sein, eben von der Wohnung von Fabians Mutter und wo Fabian denn verschwunden ist. Dann gibt es ein Foto aus einem Wald, das auf dem Handy von Gina H. gefunden worden ist. Dieser Wald befindet sich in der Nähe des späteren Fundorts der Leiche.
Genau, das hat die Polizei ja, die sind dem ja nachgegangen, haben dann den Förster vor Ort gefragt, ob der eine Ahnung hat, wo das ungefähr sein könnte. Und dann haben sie das ja zusammen herausgefunden und dann auch heute auch nochmal im Gerichtssaal auf einer Karte gezeigt. Ich glaube, das waren so 1,6 Kilometer oder so, also relativ dicht am Fundort der Leiche. Und eben zeitlich, ich glaube, das war irgendwie zwischen 11 und halb 12 irgendwie müsste das gewesen sein. Ja,
also nachdem das Auto von der Überwachungskamera in Güstrow festgehalten wurde und das Ganze ungefähr 15 Kilometer entfernt, wo er gewohnt hat. Dann als Fakten aus den Ermittlungen und eben nicht als Einschätzungen oder Gespräche oder Gutachten waren noch Fasern. Und zwar, ich glaube, zwei verschiedene. Das war dann auch wieder spannend. Da musste mir das mal helfen. Graue Faserspuren wurden
Im Auto, ich glaube auf einer Decke, im Auto von Gina H. Hinten auf der Rückbank auf einer Decke gefunden. Graue Fasern, die wohl zu dem Pullover gepasst haben sollen, den Fabian am Tag seines Verschwindens anhatte.
Und das Interessante daran ist?
Genau, die Staatsanwaltschaft, die geht ja davon aus, dass dieser Pullover erst gekauft wurde, nachdem Fabian und Gina eigentlich keinen offiziellen Kontakt, sage ich mal, miteinander hatten.
Ja, nachdem der Vater sich von ihr getrennt hatte und Fabian auch nicht mehr da war. Der war ja häufiger da, also eigentlich war die Chance groß, dass er das Auto mal, da ist er ja auch häufiger mitgefahren.
Genau. So.
Aber diesen Pullover,
der dürfte dort eigentlich nicht im Auto gewesen sein, so sagt das zumindest die Staatsanwaltschaft.
Dann gab es noch weitere Faserspuren.
Genau, an der Leiche von Fabian haben sie, oder am Bund von Fabians.
Irgendwie am Bündchen noch vom Restpullover oder sowas, habe ich verstanden, den er ja anhatte, als er getötet wurde.
Genau, da haben sie Fasern von einer Reiterhose gefunden. Das hatte heute auch Fabians Vater noch einmal gesagt, dass Gina H., ja, sie war ja leidenschaftliche Reiterin oder ist leidenschaftliche Reiterin, dass sie sehr oft, ja, solche Hosen auch getragen hat.
Da haben auch alle im Saal aufgehorcht, ne? Diesen kleinen Details. Ob die auch zusammengenommen schon was beweisen, wissen wir noch nicht, aber es gab noch ein paar Sachen, die ich spannend fand. Gina H. hat die Angeklagte, die 30-Jährige, die Ex-Freundin oder vielleicht jetzt ja wieder Freundin des Vaters von Fabian, die hat noch am Tag des Verschwindens von Fabian im Internet eine Suche erstmal gemacht. Und zwar hat sie nach Vermisstenanzeigen im Internet geguckt.
Und das auch nicht nur einmal, sondern mehrere Male. Das haben die Ermittler alles aufgeschlüsselt, haben das ganze Handy, den ganzen Internetverlauf da durchforstet und das wurde heute auch mal dargestellt.
Und das Interessante ist ja, dass sie da eigentlich noch gar nicht wissen konnte, dass Fabian verschwunden ist. Diese ersten Suchen nach Vermissten waren um 15 Uhr. Der Vater selber hat erst um 16.43 Uhr oder so von der Mutter erfahren, dass Fabian nicht zu Hause ist. Die offizielle Vermisstenmeldung, die Uhrzeit, die bei der Polizei dann aufgenommen wurde, war 18.30 Uhr. Und Fabians Vater hat Gina, nachdem er lange gezögert hat, ihr zu sagen im Chat, warum er ganz andere Sorgen hatte, als mit ihr über ihr Beziehungsproblem zu reden an diesem Abend, erst kurz nach 20 Uhr gesagt, Fabian ist nicht da. Also um 15 Uhr hat sie aber schon gesucht nach Vermissten.
Und es gab ja auch noch eine andere Anfrage. Also das war schon das erste, so vermisste Person in Güstrow, was sie zu dem Zeitpunkt noch eigentlich gar nicht wissen konnte. Und dann noch eben diese andere Anfrage.
Ja, da ging es darum, am nächsten Morgen allerdings dann schon, aber morgens um 7 suchte sie die Begriffe, können Wildschweine Menschen fressen? Also wahrscheinlich dann tote Menschen.
Was dann ja auch bezogen auf den Ablagepunkt. Also ich glaube, ganz oft wurde der Ablageort der Leiche ja als ein Tümpel bezeichnet. Aber jetzt kam auch öfter der Begriff einer Schweinekuhle sozusagen auf. Also ein Ort, an dem sich eben oft Wildschweine tummeln.
Nee, so eine Art Wasserloch, das keinen richtigen Abfluss hat, mitten auf einem Feld. Ne? So war ja der Fundort in der Nähe von Kleinen Upal. Ne?
Ein Punkt, den ich noch spannend fand, weil ich das so bisher auch noch nicht irgendwie gehört hatte, dass das eine Variante ist. Es gab eine, so haben sie es genannt, Kommunikationsanalyse. Also das hat das Bundeskriminalamt durchgeführt. Und da ging es um die Chatverläufe von Fabians Vater und von Gina H.
Von Gina H. vor allen Dingen.
Über ein Jahr, ich weiß gar nicht, wie lange das genau war.
Ich glaube sogar über zwei Jahre, seit 2024. Okay, ein bisschen mehr als ein Jahr.
Die wurden da die Chatverläufe analysiert. Und da ging
wissenschaftlich, wie verhalten sich Menschen, wenn sie kommunizieren?
Genau. Und
gibt es da Muster?
Ging es darum, dass am Tag von Fabians Verschwinden Gina H. sehr oft bei Fabians Vater nachgefragt hat, wie es ihm denn geht, sich immer wieder so ein bisschen an ihn angenähert hat. Und da, das hat der Richter heute auch nochmal gesagt, ist aus dieser Analyse hervorgegangen, dass das tatsächlich ein sehr, sehr untypisches Verhalten ist. Also wenn der Vater von Fabian sonst über Unwohlsein geklagt hat oder meinte, dass er irgendwie gestresst ist oder so, da gab es wohl,
früher, als die beiden noch zusammen waren und er sowas gesagt hat.
Da gab es eigentlich kaum irgendwie, Nachfragen und jetzt an dem Tag dann gleich 7 Mal, ohne dass sie wusste, was eigentlich los ist. oder ohne dass sie wissen konnte, was eigentlich los ist, wenn es denn so ist, dass sie unschuldig ist.
Noch ein Punkt, der auch in der Öffentlichkeit schon häufiger diskutiert wurde oder im Umlauf war als Gerücht oder als halbe Wahrheit oder auch ganze Wahrheit, das hat sich eigentlich auch bestätigt. Die Angeklagte, die Gina H., hat ja den Fund der Leiche selber gemeldet. Genau. Sie hat gesagt, sie habe die Fabian durch Zufall beim Spazierengehen gefunden, auf einem Dienstagmorgen. Fest steht aber, dass sie vorher schon am Sonntag und am Montag mit zwei anderen Personen in der Nähe der Leiche war und unter verschiedenen Vorwänden versucht hat, die zu bewegen, dort nach Fabian zu suchen. Oder mit dem anderen war sie offenbar direkt auch an der Leiche.
Es geht ja auch so ein bisschen aus den Chatnachrichten hervor an manchen Stellen.
Ja, und mit all diesen Dingen, die wir jetzt eben aufgezählt haben und eine ganze Menge mehr auch noch, hat der Richter den Zeugen, den Vater ja dann immer wieder gefragt, was er dazu sagt. Und
haben Sie davon was gewusst? Haben Sie darüber dann mal geredet? Haben Sie denn nachgefragt? Wollten Sie da nichts wissen?
Ja, nachdem Sie sich ja nun wieder versöhnt haben und ausgesprochen haben. Ja. Und da hat er sich ja selten mal was dazu gesagt oder häufiger eben, nee, haben wir nicht. Und
haben wir nicht drüber gesprochen, nee, habe ich auch nicht weiter nachgefragt.
Oder Gina hatte ihm ein paar Erklärungen gegeben, ein paar Details, aber
die hat er einfach geschluckt, sage ich mal.
Ja.
Die hat er hingenommen, er hat ihr wohl geglaubt.
Zum Beispiel hat er ja, so wie ich das verstanden habe, hat sie einem dieser Bekannten vor der Polizei ja schon vom dem Leichenfund berichtet.
Genau.
Aber sie hat es nicht dem Mann ihres Herzens gesagt, mit dem sie im ständigen Kontakt war, von dem sie ja wusste, dass er seinen Sohn sucht. Das hat sie ihm nicht erzählt. Das hat auch er erst aus den Medien erfahren, dann von der Polizei und sehr viel später hat auch Gina H. sich dann wohl mal dazu geäußert.
Aber an dem besagten Tag, wo sie mit einem Bekannten schon dort gewesen sein soll, am Ort der Leiche, da hat sie stattdessen Fabians Vater geschrieben und ihm Vorwürfe gemacht. Also der Leichenfund hat da gar keine Rolle gespielt, sondern sie hat ihm Vorwürfe gemacht, dass er während der Suche mit anderen Frauen geredet hat. Eifersucht war auch ein großes Thema bei den beiden. Aber ja, das wirkte auf mich auf jeden Fall komisch, dass auf der einen Seite diese große Liebe dort immer wieder betont wird, aber solche ganz, ganz wichtigen Sachen da dann einfach nicht besprochen werden. Und Fabians Vater, der hat das halt hingenommen. Und das fand ich auch, es gab eine Aufzeichnung von einem Gespräch der beiden im Gefängnis. Und da hat Gina auch mit Fabians Vater geredet und über diesen besagten Tag, über den Tag von Fabians Verschwinden gesprochen. Und da hat sie dann auch, also das wurde aufgezeichnet, das Gespräch, und da hat sie auch eingeräumt, ja, es war vielleicht doch ein bisschen anders, als ich es dir eigentlich gesagt habe. Ich habe zwar gesagt, ich war mit einem Freund unterwegs, tatsächlich war ich 1,5 Stunden alleine an dem Tag. Und das wird ihr jetzt zur Last gelegt, oder das wird mir zur Last gelegt, hat sie da gesagt. Und im Laufe des Gesprächs hat Fabians Vater aber auch nochmal gesagt, ich glaube dir. Also auch da hat sie schon ihre Geschichte so ein bisschen korrigiert. Aber Fabians Vater, der ist da, der glaubt ihr das.
Sie hat ihm ja wohl auch gesagt, sie sei mit dem anderen Bekannten dort in die Gegend gegangen am Sonntag, also 2 Tage nach dem Verschwinden, um nach Tieren zu gucken oder vielleicht auch zu jagen. Der andere war wohl auch Jäger. In Wirklichkeit, das geht aus Chatnachrichten hervor, hat sie diesen Menschen ganz direkt angesprochen, ob er nicht mitkommen wolle, dort nach Fabian zu suchen.
Und auch da wurde der Vater konfrontiert und auch da mehr oder weniger das gleiche Spiel. Sie haben da nicht wirklich drüber geredet oder Gina hatte irgendeine Erklärung dafür. Oft hat der Vater aber auch gar nicht nachgefragt.
Das hat der Richter Ihnen denn ja auch vorgehalten. Ne? Warum haben Sie nicht gefragt? Hat Sie das nicht interessiert? Warum haben Sie sich nicht die Akten angeguckt? Das hätte er ja auch machen können.
Und über vieles hat der Vater auch nur von Gina erfahren.
Ja.
Ein bisschen.
Also er hätte ja Nebenkläger werden können, wie seine ehemalige Frau, also die Mutter von Fabian, die ist ja Nebenklägerin. Die hat Akteneinsicht, die kann da alles reingucken und sehen, was die Ermittler zusammengetragen haben.
Und auch die Anwältin der Nebenklägerin, also die Anwältin von Fabians Mutter, die hat auch nochmal gesagt, sie hat dem Vater angeboten, ihn auch zu vertreten, hat aber auch direkt gesagt, okay, ich verstehe, ich vertrete ja auch ihre ehemalige Partnerin, das könnte komisch sein, aber ich kann sie auch vermitteln. Also ich habe auch noch andere Leute, an die ich sie weiterleiten kann. All das wollte Fabians Vater ja irgendwie nicht.
Und interessanterweise, jetzt sagt er ja, ich glaube, dass Gina H. unschuldig ist, aber rund um die Tat herum hat er mehreren Leuten gesagt, dass er ihr das durchaus zutraut,
Hat ja unter anderem ihrer Schwester geschrieben, Ginas Schwester geschrieben und mit ihr darüber geredet. Und auch gegenüber der Polizei hat er gesagt, dass er ihr alles zutraut.
Ja, gegenüber einer Polizistin, die da an der Suche irgendwie beteiligt war und in den Ermittlungen, da ist er wohl relativ offensiv sogar auf die zugegangen und hat Gina gesagt, ja, ihr findet die vielleicht da und da. Ich weiß gar nicht, ob sie damals gesucht wurde schon.
Aber nur um jetzt wieder zurückzurudern letztendlich.
Was wissen wir über Gina? Ich finde, wir haben einiges heute über sie gelernt, dazu gelernt, was man hier und da schon gehört hatte, aber was man sagen kann, das ist wohl so. Das kam vor Gericht unwidersprochen zur Sprache. Ja. Also, sie war psychisch angeschlagen, vielleicht sogar erkrankt, das hat der Vater berichtet. Sie bekam eine Erwerbsunfähigkeit oder Rente von ungefähr 1.300 bis 1.400 Euro im Monat. Er hat sie als sehr temperamentvoll bezeichnet, die sich aber wahrscheinlich wegen ihrer Krankheit ab und zu auch in sich zurückzog und nicht mit ihm redete. Ganz große Rolle spielten ihre
Tiere, vor allem die Pferde.
Ja. Hieß immer, 5 Pferde habe sie, jetzt wurde korrigiert, es war wohl 1 Pferd und 4 Ponys. Mhm. Die kosten dann auch nicht ganz so viel. Aber Pferde würden sie beruhigen, hat ihr der Vater von Fabian erzählt, ihr Biederpartner.
Und was für eine große Rolle die Pferde spielen, das war heute auch Thema, der Tod von einem ihrer Pferde, von Tiffy, meine ich, was 2024 gestorben ist. Das hat der Vater von Fabian noch ein bisschen weiter ausgeführt. Und da ist Gina tatsächlich auch sehr emotional geworden, als es um das Thema ging.
Ja, jetzt wieder. Und damals ist sie ja fast zusammengebrochen. Genau. Das ging ja sehr, sehr nah. Das Tier, das sie auch sehr lange hatte, war wohl viele Jahre alt, als das auf dem Weg nach Hause zusammengebrochen ist. Ne? Ja. Da fand ich noch, denn das müssen wir, glaube ich, auch mal erwähnen, es gab das Gerücht, sie habe versucht, dieses Tier zu verbrennen.
Genau.
Das spielt ja eine Rolle, weil ja auch Fabian
verbrannt wurde, dass da einige Leute so ein Muster erkannt haben wollen.
Ja. Und dem hat Fabians Vater vehement widersprochen.
Sie hätten das Tier beerdigt.
Erst beerdigt und dann doch.
Da gab es aber Auflagen, weil das wahrscheinlich nicht der normale Weg war. Dann sind sie aber den offiziellen Weg gegangen und dann wurde das Tier ordnungsgemäß
entsorgt. Ne?
Entsorgt, genau.
Wir wissen auch, dass Gina H. eine Schwester hat, mit der sie aber kein Verhältnis hat oder keinen Kontakt. Wir haben gehört, dass der Vater von Ginas eigenem Sohn auch nicht so gut drauf war. Der soll Alkoholiker gewesen sein. Und er hat wohl Gina auch mal geschlagen und soll sie, so jetzige Zeuge, ihr damals während der Schwangerschaft auch in den Bauch geschlagen oder sogar getreten haben. Ob das wahr ist, wissen wir nicht, aber es soll da ein Verfahren gegeben haben.
Genau.
So, und dann wissen wir von Gina H. noch, dass sie Fabians Vater eigentlich immer noch liebt.
Über alles, ja. In den Chats von beiden kam das ja immer wieder zur Sprache. Ja, auch gegenseitig haben sie sich immer wieder ihre Liebe beteuert.
Selbst als sie über ihre ganzen Probleme geredet haben.
Genau, trotz der großen Streitigkeiten.
Über alles, aber als Beziehung geht es nicht mehr. Aber sie haben sich geliebt.
Die Beziehung ist dann ja eben wegen dieser Streitigkeiten dann letztendlich auch in die Brüche gegangen. Fabians Vater hatte sich ja von Gina getrennt, trotz seiner großen Liebe. Das war auch beim letzten Mal schon Thema. Da wurde es eher angerissen. Heute wurde da nochmal ein bisschen intensiver reingegangen, was denn die Gründe gewesen sein könnten. Auch da ist der Vater jetzt ja so ein bisschen schwammig an manchen Stellen, aber ganz oft ging es ja darum, dass er nicht mehr konnte, dass er zu viel gearbeitet hat.
Arbeit.
Genau, ja, das hat auch er mit gesagt. Dem Gefühl, um ihr Leben, also Ginas Leben so ein bisschen zu finanzieren und dass er deswegen keine Zeit mehr für seine Hobbys hatte, also auch nicht für seine Familie.
Er restauriert irgendwie alte Trecker, ne?
Genau.
Das ist eine schöne Sache eigentlich, ne?
Ja, und ich muss sagen, nachdem der Vater das letzte Mal jetzt vielleicht nicht ganz so viele Emotionen durchgehend hat blicken lassen, gerade diese Sprachnachrichten, die wir da heute gehört haben, da hat man auch schon gemerkt, dass ihn das wirklich fertig gemacht hat. Also der klang richtig, richtig fertig, als er erzählt hat, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht, was du noch von mir willst, wie ich es mache, ich mache es falsch.
Ja, der hat viel gearbeitet, damit sie ein gutes Leben haben, aber dann kam der Vorwurf, du arbeitest zu viel und hast keine Zeit für mich. Also so stellte er das in den Chatnachrichten. Ihre Eifersucht kam, glaube ich, auch immer wieder durch in seinen
Chats. Wenn der Richter gefragt hat, er immer wieder so ein bisschen runtergespielt, aber in den Chats ging es schon viel darum, dass sie, ja auch Kontrollzwang war da so ein Wort, dass sie, so hat er es dann zumindest immer da geschrieben, sehr hinterher war, wo er ist, was er macht und vor allen Dingen mit wem und mit welchen Frauen er irgendwie spricht.
Sie Also Gina H. hat dann ja auch häufig geantwortet, also eigentlich immer geantwortet. Und da habe ich also als Vorwürfe ihrerseits an ihn dann so rausgehört, dass er zu viel Zeit mit seinen Eltern quasi verbringt. Und mit
auf die war Gina ja auch nicht so gut zu sprechen, wie es nachher dann rauskam.
Dann war sie irgendwann nicht gut darauf zu sprechen, dass er mit Fabians Mutter Kontakt hatte. Wie er sagte, nur wegen Fabians und Absprachen.
Ja. Wer das hat sie aber nicht so richtig geglaubt. Da war sie ja sehr, sehr skeptisch und hat auch ganz oft gesagt, dieser Kontakt mit ehemaligen Partnerinnen, das geht gar nicht für sie. Also das war für sie ein ganz großer Punkt.
Und dann hat sie ihm vorgeworfen, dass er zu viel trinke, was er ein bisschen eingeräumt hat, aber meinte, er habe sich doch längst gebessert. Und dann fand ich auffällig, er hat ihr gesagt, was alles nicht klappe in ihrer Beziehung. Und sie hat dann, finde ich, immer so einen Hauch selbstmitleidig geantwortet. Ja, ja. Ne? Vorwurfsvoll und selbstmitleidig. Dir geht es gut und ich bin kaputt.
Das ist auch das Wichtigste. Ich kann nicht mehr, aber das muss dich nicht mehr stören. Immer so ein bisschen darauf gewartet, dass da irgendwie so Widerworte kommen.
Ja, ja, ja.
Mit so einem unterschwelligen Vorwurf, so hätte ich es auch wahrgenommen, ja.
Also die hatten sich im August 2025, also knapp 2 Monate bevor Fabians Verschwinden, getrennt und haben dann aber immer weiter gechattet.
Genau, da ging es immer, diese Themen waren da eigentlich immer präsent.
Daher wissen wir jetzt all diese Vorwürfe. Also sie hatten sich eigentlich schon getrennt, redeten aber immer noch weiter darüber.
Und wollten auch beide die Beziehung eigentlich irgendwie aufrechterhalten, aber demgegenüber standen halt diese Vorwürfe. Ja. Das war so ein Hin und Her, so habe ich das jetzt irgendwie mal wahrgenommen.
Fabian spielte da eine Rolle, aber
keine Hauptrolle, keine obergeordnete Rolle, hätte ich gesagt.
Kann man da nicht so richtig raushören. Nee,
genau
fand so, ich, ne?
Also sie hat ja auch oft gesagt, dass sie Fabian als Teil der Familie sieht. Das hat sie schon des Öfteren gesagt, dass sie mit dem Rest von der Familie von Fabians Vater eigentlich nichts zu tun haben möchte, aber Fabian hat sie immer schon noch mit zum Thema, also mit in die Familie mit eingegliedert.
Aber gegen Ende dieses langen 2-monatigen Disputs sagt sie aber auch irgendwann, der Vater solle doch mal bedenken oder auch einräumen, ne? Die Zeit ohne Fabian war wie im Himmel.
Also dieser Kontaktabbruch, wo Fabian von seinem Vater nichts mehr wissen wollte, dementsprechend waren da Gina, ihr Sohn und Fabians Vater für sich. Und das war so wohl für
2023, 2024, ne?
Und genau, das hat sie wohl als sehr entspannte Zeit angesehen.
Ja, sie hat ja, der Vater hat den Kontakt zu Fabian, das haben wir letztes Mal berichtet, erst relativ jung wieder neu angeknüpft, ne?
Ja.
Und sie hat gesagt, wenn sie jemals einen neuen Partner hat, darf der auf keinen Fall ein Kind mitbringen.
Aber Fabians Vater auf der anderen Seite, der wollte sich natürlich jetzt nicht von Fabian trennen, zumal dieser Kontakt ja auch wieder aufgelebt ist. Und ja, auf dem Papier ist das dann ja sehr, sehr schwierig, irgendwie wieder zueinander zu bringen, wenn das so unterschiedliche Ansichten sind.
Also
das
spricht ja alles gegen eine weitere gemeinsame Zukunft. Genau. Mir schien es, das hätten sie jetzt auch akzeptiert. Und dann in der Woche vor Fabians Verschwinden, ich glaube am Montag, man glaubt es nicht, sie treffen sich doch nochmal. Also bis jetzt haben sie nur gechattet und sie treffen sich noch. Reden miteinander, verbringen, wie es klingt, 2 unbeschwerte Tage, wollen da, so er jedenfalls, nach Lösungen suchen. Und dann,
nur damit es danach dann direkt wieder kippt, mehr oder weniger. Es kommt wieder zum Streit, auch wieder genau diese Themen, die wir gerade angesprochen haben. Also erst wollen sie Lösungen suchen, ein paar Tage später kocht das alles wohl schon wieder hoch. Es werden sich Vorwürfe gemacht, es geht hin und her, es kommt zum Streit und dann am Donnerstagabend blockiert Gina H. den Vater von Fabian. Und ja, dann am Freitag danach verschwindet der Junge.
Das war heute schon ein sehr emotional anstrengender Tag, auch für die Zuhörer. Also wir haben da eine Beziehung ausgebreitet bekommen in ganz vielen Details. Man hat auch gesehen, wie beide, aber auch der Zeuge, auch der Fabians Vater im Zeugenstand, da mitgenommen wurde, also dass all diese Details öffentlich wurde. Wir haben uns gesagt, wir müssen sie schon erzählen, damit man auch verstehen kann als Zeuge. Und darum hat das Gericht ja auch danach gefragt. Sie machen irgendwann sich davon ein Bild und kommen vielleicht zu dem Schluss, diese Beziehung war mit ein Grund für den Tod von Fabian, vorausgesetzt, dass Gina H. denn auch überhaupt die Täterin ist. Ja. Ne? Aber
ich muss sagen, ich fand das an manchen Stellen fast schon unwirklich. Es ging ja wirklich sehr, sehr viel um diese Beziehung und dann teils sehr wenig um Fabian. Aber das ist natürlich alles wichtig, um eben dieses große Ganze irgendwie abbilden zu können und auch nachvollziehen zu können, um dann eben langfristig im Laufe des Prozesses, das hat der Richter ja auch nochmal gesagt, die Wahrheit herauszufinden, was mit Fabian passiert ist. Das hat heute auch dem Vater nochmal gesagt, dass er die Möglichkeit hat, dort Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, er aber sagt relativ zu Schluss des heutigen Verhandlungstages, er sehe kein Motiv, das Gina haben könnte, um Fabian zu töten. Und sie hätte das auch gar nicht bewerkstelligen können, hat er gesagt.
Ja, und damit wurde der Vater dann erstmal entlassen.
Als Zeuge entlassen.
Als Zeuge entlassen, genau. Und dann gucken wir mal am Mittwoch in der kommenden Woche, da geht es dann weiter mit dem Prozess. Da sollen dann unter anderem Spielkameraden von Fabian aussagen, seine Klassenlehrerin auch und noch ein weiterer Zeuge.
Mal sehen, ob wir die Spielkameraden zu hören bekommen. Es könnte sein, dass die Öffentlichkeit ausgeschlossen wird. Bei zwei Kindern, das fände ich sehr nachvollziehbar.
Das sagen Dennis Mollenhauer und Andreas Frost. Vielen Dank dafür. Ihr beiden verfolgt ja den Prozess um den Tod des 8-jährigen Fabian wirklich auch im Prozesssaal. Wenn ihr im Fokus abonniert und Pushes aktiviert, dann bekommt ihr immer direkt eine Info, wann es eine neue Folge gibt und dann verpasst ihr auch nichts von unserem Podcast. mvimfokus@ndr.de, das will ich euch auch noch mitgeben. Das ist unsere E-Mail-Adresse, da könnt ihr uns schreiben und auch Fragen stellen. Wenn es vielleicht eine juristische Spitzfindigkeit gibt, die wir hier klären können, dann meldet euch sehr gerne. Wir lesen da auch wirklich jede Mail und beantworten sie natürlich auch. ndr.de/mv, da findet ihr dann nochmal alle Beiträge rund um Fabian und diese tragische Geschichte. Und ganz zum Schluss habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Zu hören natürlich auch bei ARD Sounds aus der Rubrik True Crime. Und das ist meine Empfehlung heute.
Hallo, ich bin Elke Spanner. Ich bin Gerichtsreporterin in Hamburg und ich verbringe sehr, sehr viel Zeit im Gerichtssaal 237. Das ist nämlich ein Saal, in dem sehr viele, sehr spannende Prozesse passieren. Ich sitze da im Grunde direkt hinter den Mördern, den Betrügern oder wer da gerade angeklagt ist. Erlebt ziemlich hautnah mit, was da passiert, und das alles möchte ich erzählen. Und ich möchte auch erklären, warum am Ende eines Prozesses ziemlich häufig ein Urteil rauskommt, mit dem man am Anfang überhaupt nicht gerechnet hätte.
Und auch ich sag hallo, ich bin Anna Rüther, ich bin Journalistin und Kollegin von Elke und finde nichts besser, als wenn Elke vom Prozess wieder auf den Hof kommt und mir erzählt von dem, was sie erlebt hat. Wenn ich dann fragen darf, was ich fragen will, und sie auf alles eine Antwort hat. Also, was ist passiert, warum ist es passiert, wie sahen die Angeklagten aus, wie haben die Zeuginnen und Zeugen reagiert. Ich lieb's mir, all die Fälle aus dem 237 anzuhören.
Und in unserem Podcast im Gerichtssaal 237, da sprechen wir über Tötungen im Cannabiswahn. Wir sprechen über illegale Autorennen, über Auftragsmorde und über Verbrechen aus Liebe. Das ist wirklich Stoff für wahre True Crime Fans.
Und manchmal auch eine wahre Herausforderung, weil das persönliche Gerechtigkeitsempfinden häufig genug ganz anders ist als das deutsche Gesetz. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge, die ihr am besten sofort abonniert, damit ihr keine verpasst, auf ndr.de/237.
Gerichtssaal 237. Elke Spanner und Anna Rüther über Recht und Gerechtigkeit. Ein Podcast vom NDR.